NDR Info. Echo des Tages.
Der 9. November, in dem sich in besonderer Weise sowohl die fürchterlichen als auch die glücklichen Momente unserer Geschichte widerspiegeln, ermahnt uns, dass wir Hass, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegentreten müssen.
Die Kanzlerin in ihrer Rede anlässlich der Gedenkfeiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Angela Merkel erinnerte auch an den 9. November 1938, die Pogrome der Nazis gegen die jüdische Bevölkerung damals. Und damit willkommen im Echo des Tages. Am Mikrofon ist Claudia Venor. Guten Abend. Über die Gedenkfeiern in Berlin zum 30. Jubiläum des Mauerfalls berichten wir heute ausführlich. Dazu auch Reaktionen aus dem Ausland. Außerdem heute vor 4 Wochen der Anschlag in Halle. Was hat sich verändert? Wir berichten über einen Neonazi-Aufmarsch in Bielefeld und Tausende, die dagegen demonstrierten. Trauer um toten Studenten bei Protesten in Hongkong und am Ende der Sendung die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. 30 Jahre friedliche Revolution, Mauerfall. Zu diesem besonderen Jubiläum gibt es heute an vielen Orten in Deutschland Veranstaltungen. In Berlin schon die ganze Woche und heute mit vielen Gästen aus aller Welt, die der Bundespräsident und die Kanzlerin eingeladen haben. Ein besonderer Gedenkort befindet sich an der Bernauer Straße, wo einst die Mauer mitten durchging. Dort war auch unsere Korrespondentin Angela Ulrich unterwegs.
Helga Arnsen ist aufgeregt. Sie ist von weit her gekommen, um beim Mauerfallgedenken in Berlin dabei zu sein.
Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, wohne jetzt in Norwegen. Und Demokratie, das bedeutet so viel. Also die Freiheit, dass man sich engagiert, Menschenrechte. Es geht darum, dass man sich engagiert für eine bessere Welt.
Neben Arnsen steht eine Jugendgruppe aus Oslo vor der Mauer in der Gedenkstätte Bernauer Straße. Die Jugendlichen haben Rosen in den Händen. Das ist wirklich wichtig, dass wir den Mauerfall feiern, sagt Matthias. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Wir müssen für Freiheitsrechte einstehen, meint Hans-Martin neben ihm. Gerade wir jungen Leute, die ja mal Verantwortung übernehmen werden. Die Kanzlerin und der Bundespräsident sitzen in der ersten Reihe bei der Feierstunde an der Mauergedenkstätte. Frank-Walter Steinmeier hat auch die Präsidenten aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei eingeladen. Ohne den Mut und den Freiheitswillen ihrer Völker wäre die Einheit nie möglich gewesen, sagt Steinmeier.
Das war ganz ohne Zweifel eine große historische Leistung. Aber wir alle erinnern uns gemeinsam daran, dass diese Ereignisse es sind, dass wir heute sagen können, wir sind in Europa zu unserem Glück vereint.
Die Kanzlerin, der Bundespräsident und die vielen, vielen Gäste stecken Rosen in die engen Ritzen der Hinterlandmauer. Das graue Bauwerk wird durch die roten, orangefarbenen und gelben Tupfer bunt, fast durchlässig. Auf dem Weg in die Kapelle der Versöhnung auf dem ehemaligen Todesstreifen schüttelt Merkel Hände von Passanten.
Kanzler Dr. Merkel, Ihr Wahlkreis ist auch da.
Drinnen macht die Kanzlerin klar:
Keine Mauer, die Menschen ausgrenzt und Freiheiten begrenzt, ist so hoch oder so breit, dass sie nicht doch durchbrochen werden kann.
Aber Merkel mahnt auch, Hass, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten.
Die Werte, auf die sich Europa gründet, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Menschenrechte, sie sind alles andere als selbstverständlich. Und sie müssen immer wieder neu gelebt und verteidigt werden.
Auch Franziska Giffey ist beim Mauerfallgedenken dabei. Sie kommt als einzige Ministerin, neben der Kanzlerin, aus dem Osten. Ein bewegender Tag, der uns stolz machen sollte, sagt Giffey, aber auch wachsam.
Das ist das politische Erbe, was wir als junge Generation auch haben, die Demokratie zu erhalten und zu bewahren und den Zusammenhalt in Europa. Und der ist an bestimmten Stellen bedroht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an diese Tage erinnern, dass wir die Kraft sammeln, um gemeinsam auch für den Erhalt der Demokratie und eines geeinten Europas und stark zu machen und einzusetzen.
Als die Prominenz gegangen ist, packt ein Mann ein Cello aus seinem Kasten und setzt sich an die Hinterlandmauer. Gauthier Capuçon, Star-Cellist aus Frankreich. Er spielt wie damals vor 30 Jahren der Russe Rostropowitsch in den Novembertagen an der Mauer. Einige Besucher haben Tränen in den Augen.
Bye. Ballade für den Frieden heißt das Stück des Cellisten Gauthier Capuçon, der heute vor Berliner Mauerresten spielte. Wie wurde und wird dieser 30. Jahrestag bei den ehemals alliierten Besatzungsmächten gesehen? Hören Sie dazu unsere Korrespondenten aus Washington, Moskau, Paris und London.
In den USA wird mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen und Diskussionsforen an den 30. Jahrestag der Öffnung der Mauer in Deutschland erinnert. Für viele Amerikaner waren die Ereignisse am 9. November 1989 eben nicht nur eine Sternstunde deutscher Geschichte, sondern auch einer der größten Erfolge amerikanischer Politik. Es war der Sieg im Kalten Krieg, die Bestätigung, dass die Menschen in der DDR die Offenheit und Freiheit der westlichen Demokratie wollten und nicht das kommunistische System hinter einer Mauer. Wenn man Amerikaner fragt, wer am meisten zum Fall der Mauer beigetragen hat, dann werden neben den friedlichen Demonstranten in der DDR vor allem zwei Namen genannt. Papst Johannes Paul II., der die regimekritische Gewerkschaft Solidarność in Polen stärkte, und der frühere US-Präsident Ronald Reagan, der zwei Jahre vor dem Mauerfall den sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow aufforderte, die Mauer niederzureißen. Unstrittig ist, dass Reagans Nachfolger George Bush Senior viel dazu beitrug, dass es trotz großer Widerstände in der Sowjetunion und in Europa zur Wiedervereinigung Deutschlands kam. Manche Amerikaner empfinden es heute als Ironie der Geschichte, dass es 30 Jahre nach dem Mauerfall ausgerechnet der jetzige US-Präsident ist, der eine große Mauer an der Südgrenze zu Mexiko bauen will. Martin Ganselmeier, Washington.
In Russland wird heute sehr unterschiedlich auf den Mauerfall zurückgeblickt. Konstantin Kosatschow ist einer der wichtigsten Außenpolitiker der Regierungspartei Einiges Russland. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im russischen Oberhaus. Für mich begann die Geschichte mit der Öffnung des Berliner Grenzübergangs am Checkpoint Charlie. Ich habe damals für den sowjetischen Außenminister Shevardnadze gearbeitet und musste seine ersten Worte dazu vor Journalisten ins Englische übersetzen. Und ich habe damals selbst schnell begriffen, dass wir an einem historischen Wendepunkt sind. Ich habe mehr und mehr verstanden, dass die Mauer keine Lösung ist. Sie verhindert nur den Wettbewerb der politischen und wirtschaftlichen Systeme, der Ideologien und Ideen. Wladimir Zhirinovsky ist die rechtsnationale Stimme im russischen Parlament und Dauergast in russischen Fernsehtalkshows. Er sieht den Fall der Berliner Mauer als Beginn einer negativen Entwicklung. Ich sage, das war der größte historische Fehler. Gorbatschow hat alles verschenkt, nur um sich Applaus in Europa abzuholen. Wir sind dann raus aus der DDR und aus Osteuropa und haben unseren Einfluss verloren. Die Länder sind dann der NATO und der EU beigetreten und jetzt sind die Amerikaner die Herrscher. Wir hätten damals Deutschland komplett besetzen sollen und die Deutschen hätten ihre Schuld für den Zweiten Weltkrieg bei uns abarbeiten müssen. Oliver Schosch, Moskau.
Die Franzosen haben den Mauerfall mit einer Mischung aus Faszination und Sorge erlebt. Es überwog zweifellos die Freude, aber schnell kamen auch, besonders in den Medien, Befürchtungen hoch, dass das wiedervereinigte, um 17 Millionen Menschen gewachsene Deutschland wirtschaftlich noch stärker werden und dann auch politisch wieder eine Hegemonie anstreben könnte. Dem damaligen französischen Präsidenten Mitterrand wurde oft unterstellt, er habe die Einheit hintertreiben oder zumindest bremsen wollen. Richtig ist, dass er in den Verhandlungen auf zwei Punkten bestand: die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen und die feste Verankerung Deutschlands in der europäischen Gemeinschaft. Grundsätzlich, das belegen die Archive, hatte Mitterrand aber die deutsche Einheit als eine ganz natürliche Entwicklung ohne Zögern akzeptiert. Mittlerweile sind 30 Jahre vergangen und die damaligen Sorgen haben sich weitgehend erledigt. Deutschland gilt als enger und zuverlässiger europäischer Partner. Allerdings kommen auch die alten Reflexe und antideutsche Stereotype immer mal wieder hoch. Martin Bohne, Paris.
Begeistert und fassungslos verfolgte Großbritannien die Ereignisse in Berlin am 9. November. Wundervoll fand Margaret Thatcher die Grenzöffnung, doch rasch kamen Bedenken. Gorbatschow warnte die Premierministerin, es müsse ruhig bleiben, die Sowjettruppen in der DDR dürften nicht provoziert werden. Die Eskalation blieb aber aus. Thatcher ging jedoch alles zu schnell, sie sah den Umbruch im übrigen Osteuropa und die Machtbalance in Gefahr. Thatcher traute den Deutschen nicht und sei gegen die Vereinigung gewesen, erinnert sich der damalige britische Botschafter Mallaby. Downing Street versuchte etwas zu bremsen, akzeptierte dann aber rasch das Tempo vor Ort. Heute ist Deutschland anerkannt und hat aus Sicht der Briten seinen Platz in Europa und der Welt gefunden. Die befürchtete Dominanz der größeren Bundesrepublik beklagte man allenfalls in der EU. Auf der Weltbühne könnte Deutschland dagegen mehr Verantwortung übernehmen, meint etwa Thatchers Ex-Berater Paul. Das Ringen um den Brexit zwischen London und Brüssel trübt manchmal auch die deutsch-britischen Beziehungen. Hoffentlich nur vorübergehend, meinen viele hier. Christoph Heinzle, London.
30 Jahre Mauerfall, das hat auch mit der polnischen Solidarność zu tun. Ohne den polnischen Widerstandsgeist hätten Mauer und real existierender Sozialismus wohl noch etwas länger überdauert. Aber in Polen wird heftig gestritten über diesen Beitrag zur Weltgeschichte, wie Jan Palukat aus Warschau berichtet.
Timothy Garton Ash, britischer Historiker und Freund Polens, bleibt dabei. Mit Solidarność, rundem Tisch und friedlichem Machtwechsel habe Polen etwas bis dahin völlig Neues geschaffen, so Ash bei einem auf Polnisch gehaltenen Vortrag in Warschau. Solidarność war der wohl bedeutendste Beitrag Polens in der Geschichte Europas und darüber hinaus, denn das war der Anfang vom Ende der Teilung von Jalta, des Sowjetblocks, des Kalten Kriegs. Viele Polen freilich sehen das ganz anders. Praktisch seit der Stunde des Sieges und dem Zerbrechen der Solidarność streitet das Land, ob der Weg des friedlichen Ausgleichs nicht in Wahrheit ein Verrat an der Bewegung war. Und der Streit darüber scheint mit zeitlichem Abstand an Schärfe zu gewinnen. Lech Wałęsa, weltbekanntes Aushängeschild der Wendezeit, ist für seine heimischen Gegner um die Regierungspartei PiS längst zum IM Bolek geschrumpft, Deckname einer Verpflichtungserklärung, die Wałęsa in den 70er Jahren unterschrieben hat. Die PiS-Regierung strich Schlüsselfiguren von damals aus den Lehrplänen, Wałęsa, Mazowiecki, Balcerowicz. Eher zum anderen Lager gehört der Soziologe Marcin Cinciuch. Ich war damals Kind, aber ich erinnere mich an die Stimmung. Und ich kann sagen, wenn ich als Pole über etwas stolz sein sollte, dann darüber, dass wir damals fähig waren, uns zu organisieren, spontan eine Bewegung zu schaffen, die Millionen Menschen mitgerissen hat und sehr demokratisch war. Demokratie im Rahmen der Solidarność zu erleben, war meiner Meinung nach eine wichtige Erfahrung, die weit über Polen ausstrahlte, auch die DDR-Opposition inspirierte. Lernt Polnisch hieß in den 80ern eine subversive Aktion. Garton Ash erinnerte in Warschau an die britische Glorious Revolution von 1689, die in Wahrheit ein ziemliches Schurkenstück gewesen sei, aber von den Nachgeborenen mit zeitlichem Abstand dann doch zum Gründungsmythos der Nation verklärt wurde. Also rät er in Warschau: Für Polen ist die Lehre einfach. Ihr müsst nur dafür sorgen, die liberale Demokratie weitere 130 Jahre aufrechtzuerhalten. Und dann werdet ihr einen wunderschönen Gründungsmythos in der Welt haben.
Aus Warschau berichtete Jan Palukat. In vielen Städten in Deutschland wird auch an den 9. November 1938 die Nazi-Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung erinnert. Wegen des heutigen Feiertags Schabbat gab es bereits gestern Andachten. Es ist ein Gedenken, das an vielen Orten stark unter dem Eindruck des Anschlags in Halle steht. Dieser ist nun genau 4 Wochen her. Niklas Ottersbach berichtet.
Der Kiezdöner im Paulusviertel. Noch immer ist ein faustgroßes Einschussloch an der Frontscheibe zu sehen. Innen drin steht Inhaber Izet Cagac auf einer Leiter und hängt ein Bild auf. Darauf eine Sonne, Regentropfen und ein Regenbogen. So spielten die Wetterkapriolen am Tag der Beerdigung von Kevin S., der im Kiezdöner erschossen wurde. Inhaber Izet Cagac war bei der Beerdigung dabei. Ebenso wie die Fangemeinde vom Halleschen FC. Der Drittliga-Fußballclub war die große Leidenschaft von Kevin S. Seit seinem Tod hat sich der Kiezdöner zu einem Trauerort für HFC-Anhänger gewandelt, sagt Izet Cagac.
Das ist wie eine Familie geworden. Also die sind da, die kommen, die bringen Sachen mit.
Izet Cagac war am 9. Oktober bei seinem Vater in der Türkei. Seine beiden Mitarbeiter haben den Angriff miterlebt und sind seitdem in psychologischer Behandlung.
Den Jüngeren geht's nicht so gut. Also den haben wir ja auch jetzt nach Österreich geschickt für eine Woche, 10 Tage, damit er mal zu sich findet, weil der wird immer aggressiver. Und der Ältere ist noch da, aber allerdings geht den beiden nicht so toll.
Izet Cagac will den beiden den Kiezdöner schenken oder, falls sie das nicht annehmen, eine Gedenkstätte daraus machen für alle Religionen. 500 Meter weiter, auch hier sind noch die Einschusslöcher zu sehen, an der Holztür der Synagoge in der Humboldtstraße. Davor ein Bild von Jana L., die der Attentäter hier aus Frust auf der Straße erschoss. Inzwischen steht hier ein Polizeicontainer, mehrere Streifenwagen, Durchfahrt nicht mehr möglich. Für die Anwohner im Paulusviertel ist das die sichtbarste Veränderung seit dem 9. Oktober.
Ich war eigentlich immer jemand, der das total cool fand, dass die Synagoge hier unbewacht gestanden hat. Das trifft einen schon ins Herz, wenn man sieht, dass die Straße gesperrt ist. Das war so ein Teil des täglichen Weges. Das bringt einen schon zum Nachdenken.
Da passiert schon was, dass man sich genauer wahrnimmt, ins Gespräch kommt, anders als vorher. Aber ich denke, das wird auch wieder abebben.
Ich mag Halle, ich mag diese Viertel hier. Und was passiert, ist es schlimm, aber es hat zwei Gemeinden irgendwie zusammengebracht.
Der kurdische Imbiss und die jüdische Gemeinde. Beide werden seit Wochen getragen von einer Welle der Solidarität. Und dann sind da noch die Staatsbesuche. Max Priworotzki hat inzwischen aufgehört zu zählen. Der Chef der jüdischen Gemeinde von Halle hat zuletzt die Außenminister Heiko Maas und US-Vertreter Mike Pompeo empfangen. Über Judenfeindlichkeit und Rassismus macht sich Max Priworotzki keine Illusionen. Dennoch habe sich seit dem Terroranschlag von Halle etwas verändert.
Also insgesamt Hasspotenzial in der Gesellschaft ist sehr groß. Es ist nicht so, dass nach dem 9. Oktober dieses Potenzial weniger geworden ist, wahrscheinlich nicht. Aber was ich gesehen habe, ich habe Gegenwelle gesehen. Und diese Gegenwelle war so groß, so gewaltig, also gewaltig im guten Sinne des Wortes, das hat mich positiv überrascht.
Zurück zu Izzet Cagac, dem Inhaber des Kiezdöners. Momentan schmückt er seinen Laden für das Traueressen. Dazu lädt er jeden ein am nächsten Wochenende. Denn nach islamischer Tradition endet nach 40 Tagen die Trauerzeit.
Bei uns heißt es halt, nach 40 Tagen löst sich das Fleisch vom Knochen und daraus wird Erde. Und dann können wir wieder normal leben, allerdings nicht vergessen, was da geschehen ist.
Aus Halle berichtete Niklas Ottersbach. In Bielefeld marschierten heute Neonazis, organisiert von der Splitterpartei Die Rechte, durch die Innenstadt. Aber Tausende stellten sich dem entgegen und demonstrierten für Demokratie und Toleranz. Mischa Dallmann hat für uns die Proteste beobachtet.
Der Protest ist riesig und auch die Wut. Schon wieder marschieren Menschen durch Bielefeld, die der Verfassungsschutz als Rechtsextremisten bezeichnet. Das wollen sich die Gegendemonstranten nicht gefallen lassen.
Ich möchte ein Zeichen setzen, dass wir in Bielefeld keine Nazis wollen.
Mit zu signalisieren, dass ich nicht einverstanden bin mit diesem Aufmarsch.
Weil ich einfach für die Meinung einstehe, dass solche Leute in Bielefeld keinen Platz haben.
Einfach abhauen, die sollen verschwinden. Weil wir uns alle ganz klar dagegen stellen müssen und denen zeigen müssen, dass sie hier nichts zu suchen haben.
Mit 5000 Gegendemonstranten hatte die Polizei in Bielefeld ursprünglich gerechnet. Inzwischen spricht sie von mindestens 14.000. Mit Kundgebungen, Mahnwachen und Aktionen haben die Menschen ihrem Ärger Luft gemacht über den Aufzug der Rechten. So gab es eine Gruppe, die Straße hinter den rechten Demonstranten geschrubbt hat, ganz nach dem Motto, hier hinterlasst ihr keine Spuren. Unter den Gegendemonstranten war auch André Cooper von der CDU, Präsident des Landtags NRW.
Es gibt Antisemitismus in diesem Land und ich denke, wir können nichts Besseres machen, als aufstehen, eine breite Schulter als Demokratinnen und Demokraten zeigen und dem so entgegentreten. Das ist nötig geworden, leider ja.
Eine weitere Teilnehmerin der Gegendemos war Irit Michelsohn. Sie ist Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Bielefeld. Um hier zu sein, hat sie extra den Schabbat gebrochen.
Weil ich es ganz wichtig finde, heute als Bürgerin dieses Landes, eines demokratischen Landes, gemeinsam ein Zeichen zu setzen, auch wenn es Schabbat ist. Und es sind zahlreiche Gemeindemitglieder der jüdischen Kultusgemeinde in Bielefeld hier auch auf dem Weg, vor allem jüngere Menschen.
Zu größeren Zwischenfällen ist es bei den Protesten heute laut Polizei nicht gekommen und sie ist mit dem Ablauf zufrieden. So sieht das auch das Bielefelder Bündnis gegen Rechts, ein Zusammenschluss von Menschen aus zahlreichen Bereichen der Gesellschaft wie Politik, Bildung, Religion und Sport. Es hat die meisten Gegenveranstaltungen hier mit organisiert und angemeldet. Zum Bündnis gegen Rechts gehört auch Wiebke Ester von der SPD und Bundestagsabgeordnete für Bielefeld. Sie spricht von einem Erfolg im Kampf gegen Rechts.
Der Tag verläuft für uns total erfolgreich, weil so viele Menschen gekommen sind. Wir haben vom Bündnis gegen Rechts ganz viele verschiedene Angebote gehabt. Aus ganz verschiedenen Stadtteilen sind Demos zusammengekommen, jetzt hier zum Landgericht. Wir haben noch eine Menschenkette gehabt und wir werden das jetzt friedlich fortsetzen.
Bei einer Mahnwache vor der Synagoge in Bielefeld. In der Stadt, in der die Bewohner heute ganz klar gemacht haben, rechtes Gedankengut hat bei uns keinen Platz.
Der Tod eines 22-jährigen Studenten im Zusammenhang mit den Protesten schockiert viele Hongkonger. Er war vergangenes Wochenende in einem Parkhaus 4 Meter in die Tiefe gestürzt und ist gestern an den Folgen gestorben. Tausende kamen zu einer Trauerversammlung.
Der Hongkonger Tama Park im Stadtteil Admiralty am Abend. Zehntausende haben sich hier friedlich zu einer Trauerkundgebung versammelt. Die meisten in Schwarz gekleidet, eine Art Erkennungszeichen der Proteste. Eine der wenigen Veranstaltungen, die zuletzt von den Behörden erlaubt worden ist. Die meist jungen Leute beteten und sangen gemeinsam. Neben dem Tod des 22-jährigen Studenten schockiert viele Aktivisten in Hongkong an diesem Wochenende, dass 2 Wochen vor der Distriktwahl gegen 7 pro-demokratische Abgeordnete vorgegangen wird. Sie sollen sich der Polizei stellen. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einer chaotischen Parlamentssitzung im Mai. Damals kam es zu einer Schlägerei im Streit um das inzwischen zurückgezogene Auslieferungsabkommen. 3 der Gesuchten stellten sich gemeinsam der Polizei, darunter der pro-demokratische Politiker Kwok Ka-Ki. Seit dem 11. Mai sind rund 6 Monate vergangen. Hongkong hat sehr viel durchgemacht in dieser Zeit. Es geht hier nicht nur um uns, sondern um 3.000 bis 4.000 Hongkonger, die seitdem festgenommen worden sind. Und das ohne ersichtlichen Grund. Seit Anfang Juni gehen in Hongkong Woche für Woche massenweise Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Am Rande kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen prodemokratischen Aktivisten und der Polizei.
Aus Hongkong berichtete Benjamin Eisel. In den USA sind bereits 40 Menschen nach dem Konsum von E-Zigaretten gestorben. Jetzt hat die US-Gesundheitsbehörde die wahrscheinliche Ursache dafür gefunden. Aus Washington Martin Ganzelmeier.
Noch müssten einige abschließende Untersuchungen durchgeführt werden, erklärte die US-Gesundheitsbehörde. Dennoch seien die jetzigen Erkenntnisse ein Durchbruch. 29 erkrankte Patienten aus 10 US-Bundesstaaten wurden untersucht. Bei allen 29 wurde in der Lungenflüssigkeit Vitamin E-Acetat gefunden, eine honigartige Substanz, die normalerweise bei der Herstellung kosmetischer Produkte verwendet wird. Gelange Vitamin E-Acetat jedoch in die Atemwege der Lunge, so die US-Gesundheitsexperten, dann komme es zu akuten Entzündungen, die sich wie Feuer in der Lunge anfühlen. Die Fähigkeit der Lunge, Sauerstoff aufzunehmen, werde erheblich gestört. Offensichtlich wurde das flüssige Vitamin E-Acetat vor allem bei Straßenverkäufen von E-Zigaretten in den USA verwendet, oft in Kombination mit dem Cannabis-Wirkstoff THC. Bei 23 der 29 untersuchten Patienten wurde auch der Cannabis-Wirkstoff in der Lunge entdeckt. In Deutschland dürfen die Flüssigkeiten der E-Zigaretten weder Vitamin E-Acetat noch den Cannabis-Wirkstoff THC enthalten. Was eine Erklärung dafür sein könnte, dass es in Deutschland bislang nicht zu den mysteriösen Todesfällen gekommen ist. US-Präsident Trump kündigte an, die US-Regierung werde wahrscheinlich in Kürze das Mindestalter für den Kauf von E-Zigaretten auf 21 Jahre heraufsetzen. In den vergangenen 2 Jahren ist die Zahl minderjähriger E-Zigarettenraucher in den USA rasant angestiegen. Der führende Hersteller von E-Zigaretten musste bereits die beliebtesten Aromen, Mango, Frucht, Sahne und Mint vom Markt nehmen. Einige Bundesstaaten haben den Verkauf aromatisierter Flüssigkeiten für E-Zigaretten komplett verboten.
Die ARD-Themenwoche Zukunft Bildung ist heute gestartet. Eine Woche lang wird das Thema in allen Facetten im Fernsehen, im Netz und natürlich auch im Radio eine Rolle spielen. Über den langen Weg zum digitalen Unterricht an Schulen berichtet aus Berlin Kilian Pfeffer.
Die Digitalisierung an Deutschlands Schulen. Wenn man mit Stefanie Hubig, Kultusministerin von Rheinland-Pfalz, spricht, kann man einen leisen inneren Seufzer hören.
Ich vergleiche das immer mit einer Großbaustelle mit ganz vielen Gewerken, die alle gleichzeitig, an denen allen gleichzeitig gearbeitet wird. Und am Ende muss das ganze Haus stehen und auch noch modern und beständig sein.
Großbaustelle, da dürften viele an den noch nicht eröffneten Pannenflughafen BER denken. Dass in den Schulen die Digitalisierung eine viel stärkere Rolle spielen muss, haben die Kultusminister der Länder eigentlich schon vor Jahren erkannt und Ende 2016 die Strategie Bildung in der digitalen Welt verabschiedet. Darin heißt es,
Kompetenzen für ein Leben in der digitalen Welt werden zur zentralen Voraussetzung für soziale Teilhabe, denn sie sind zwingend erforderlich für einen erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg.
Schülerinnen und Schüler sollen zum Beispiel lernen, wie man Informationen oder ganze Angebote im Internet wie YouTube oder Facebook analysieren und kritisch bewerten kann, wie man sicher speichert, wie man seine Privatsphäre schützt oder Algorithmen programmiert. Dafür müssen die Lehrpläne geändert werden. Wie sieht es dabei aus? Der aktuelle Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz dazu in einem schriftlichen Statement:
Die Länder arbeiten derzeit intensiv an der Überarbeitung der Lehrpläne und der damit verbundenen Umsetzung der digitalen Strategie der KMK.
Das heißt so viel wie: tatsächlich umgesetzt ist noch nichts. Und wie sieht es in den Schulen aus? Die ehemalige Lehrerin Ilka Hoffmann kümmert sich bei der Lehrergewerkschaft GEW um das Thema Digitalisierung. Ihre Einschätzung?
Dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben, um diese beiden Sphären Schule und Digitalisierung zusammenzubringen.
Einer der wichtigsten Punkte: viele Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich gar nicht in der Lage, das Thema zu vermitteln, weil es in ihrer eigenen Ausbildung eben keine Rolle gespielt hat, meint Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung.
Es ist nach wie vor so, dass man heute Lehrerin und Lehrer werden kann, ohne sich auch nur einmal mit einem medienpädagogischen Thema im Studium zu beschäftigen. Und das geht einfach nicht mehr.
Die Auswirkungen sind dramatisch, so sieht es jedenfalls der Jugendforscher Klaus Horollmann.
Das ist eine ganz katastrophale Situation. Das lernen die jungen Leute tatsächlich zu einem großen Teil nicht in der Schule, mit den digitalen Geräten umzugehen. Das Handy wird weggeschlossen, statt zu einem Trainingsinstrument im Bildungsbereich. Und das liegt daran, dass, ich schätze, ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer faktisch nicht die Kompetenz haben.
41% der Azubis halten die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Feld für inkompetent, eine hochproblematische Entwicklung. Es ist viel zu tun. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen weitergebildet werden, die Schulen müssen Konzepte entwickeln. An allen Schulen muss technische Infrastruktur aufgebaut, die Bildungspläne und die Ausbildungsgänge überarbeitet werden. Die Digitalisierung in Deutschland, eine Großbaustelle.
Zum Schluss schauen wir auf die Spiele der Fußball-Bundesliga. Im Studio ist Michael Augustin.
Ja, und das Topspiel läuft ja gerade. Bayern München gegen Borussia Dortmund. 25 Minuten sind rum. Es steht 1:0. Torschütze für die Bayern Lewandowski. 15. Saisontreffer. In den 4 Spielen von heute Nachmittag hat es 18 Tore gegeben. 6 davon in Gelsenkirchen beim 3:3 zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Schalke lag 3-mal in Führung. Düsseldorf glich 3-mal aus. 3-mal durch Ruven Hennings, der sich den Spielball als Erinnerung an diesen Tag gesichert hat.
Ja, den muss ich ein bisschen vor meinen Jungs verstecken, weil die bolzen damit so viel im Garten rum, dann sieht er wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön aus in ein paar Wochen. Den stelle ich mir irgendwo hin, da suche ich mir einen schönen Platz aus. Ja, ich habe eine Vitrine, die ist nicht unbedingt für Fußball gedacht gewesen, aber da steht auch schon die Medaille für das Tor des Monats und da passt der Ball, glaube ich, auch ganz gut rein.
Ruven Hennings, der Mann für viele Tore. RB Leipzig ist der Verein für viele Tore. Nach 8 Treffern am letzten Spieltag haben die Leipziger heute 4-mal getroffen beim 4:2 in Berlin gegen Hertha. BSC. Klarer Fall, die Mannschaft um Kevin Campbell hat einen Lauf.
Ja, wir nehmen das von Spiel zu Spiel, dieses Positive mit, und wenn du dann in so einen Lauf kommst, dann fallen natürlich oft Dinge auch einfacher und man hat dieses Selbstvertrauen und tritt auch dann so auf, und genau das müssen wir jetzt weiter so machen. Wenn wir denken, wir dürfen da nur einen Hauch nachlassen, dann wird das bitter bestraft werden.
Der zweite Berliner Bundesligist hat seinen ersten Auswärtssieg in der Bundesliga gefeiert. Der erste FC Union von Trainer Urs Fischer hat mit 3:2 in Mainz gewonnen.
Es war ein wichtiger Sieg. Ich glaube, wiederum 3 Punkte auf unser Konto. Ja, tut uns gut, um schlussendlich auch unser Ziel, das wir uns gesetzt haben, zu erreichen.
Und dieses Ziel heißt Klassenerhalt, also nicht absteigen. Fehlt noch ein Ergebnis, das 0:1 des SC Paderborn gegen den FC Augsburg. Kurzer Blick auf die Tabelle: Gladbach vor Leipzig und Dortmund. Die Bayern sind auch vorne dabei. Am Tabellenende Mainz, Köln und Paderborn. In Köln gibt es die 2. Trainerentlassung der laufenden Bundesliga-Saison. Einen Tag nach der Niederlage gegen Hoffenheim hat sich der FC von Achim Bayerlorzer getrennt. Erst gestern hatten die Kölner den Vertrag von Sportchef Armin Fee aufgelöst. In der 2. Fußball-Bundesliga ist das Nordduell unentschieden ausgegangen. 1:1 zwischen Holstein Kiel Kiel und dem HSV. Der VfL Osnabrück hat überraschend mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Außerdem besiegte der SV Sandhausen Greuther Fürth mit 3:2. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat beim Deutschlandcup in Krefeld knapp und unglücklich mit 3:4 gegen die Schweiz verloren. Das entscheidende Tor fiel eine halbe Sekunde vor Ende der Verlängerung. Das erste Spiel hatte Deutschland gegen Russland gewonnen. Morgen geht es dann um 14.30 Uhr gegen die Slowakei weiter.
Der Sport mit Michael Augustin, soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info.